Lernpodcast.
Herzlich willkommen und herzlich willkommen zur neuen Folge von Euregio Stammpodcast. Vielleicht habt ihr schon andere Folgen gehört, kann ich euch nur empfehlen. Heute geht es um ein sehr spannendes inhaltliches Thema. Wir praten von daher über Stickstoff. Kurz was zu mir, ich bin Sina Kuipers of Sina Kuipers. Ich bin zweitalig opgegroeid, auch in de Euregio en al een beetje lange deel van de Euregio Stammpodcast. Ik vind het altijd weer heel spannend om nieuwe mensen te ontmoeten. Nieuwe jonge mensen uit Nederland en Duitsland. Vandaag praat ik met Nele en Tom over stikstof. En stel je toch maar voor, Nele, wie bist du?
Ik ben Nele. Ik studeer Niederlande-Deutschland-Studien aan de WWU in Münster. Oder jetzt Universität Münster, hat ja den Namen geändert. Und ich bin an die Euregio gekommen durch ein Praktikum, das ich gemacht habe, von März bis Mai. Und dadurch habe ich quasi mein Thema für meine Bachelorarbeit gefunden. Und da geht es nämlich um die mediale und politische Sichtweise auf Stickstoff und wie das zusammenhängt. Und in dem Zuge bin ich heute hier im Podcast.
Okay, und wie das dann in Deutschland und Niederlande wahrscheinlich?
Genau, der Vergleich halt. Okay. Dadurch, dass ich die Euregio grenzüberschreitend auch viel mit Presse zu tun hat, habe ich da schon einen relativ großen Einblick bekommen. Und ja, das Thema passte dann auch ganz gut so in mein Bachelor-Thema rein.
Ja, bin ich gespannt, was du gleich schon so erzählen kannst von deinen Untersuchungen. Aber erstmal, hi Tom, wie ben jij?
Ja, hi Sina, ik en Nele. Ik ben Tom Voorman, projectcoördinator van de Euregio Youth. Beetje achtergrond over mezelf. Ik heb Duitse taal en cultuur gestudeerd in Utrecht en in Berlijn. En ik heb European Studies in Münster en aan de Universiteit Twente gestudeerd. En na mijn studie ben ik bij de Euregio gaan werken en nu in de functie van Euregio Youth. En dat bevalt goed. En ik ben een vaste luisteraar van de Stammpodcast natuurlijk. Dus ik ben blij dat er deze nieuwe afleveringen worden gemaakt. Ja. Dan heb ik eindelijk weer wat om te luisteren.
Ja, heel goed. Zo'n beetje de chef met ons aan de tafel. Dat jij alles geïntroduceerd heeft en georganiseerd.
Zo formeel is het niet hoor. Maar,
ja, nee, maar schön dat ihr heute hier seid. En ik vind het ook cool dat ihr aus zwei so verschiedenen Sichtpunkten, glaube ich, auf das Thema kommt. Nele mit der Universität, waar je ermee te doen hebt. En jij misschien ook een beetje door werk met in bij de Euregio zelf.
Ja.
Bevor wir tiefer in das Thema Stickstoff eintauchen, sagt man, genau, machen wir eine kleine Mindmap. Wir zeichnen die jetzt nicht hier auf den Zettel, sondern wir machen das wirklich audiomäßig. Das heißt, de Leuchtenaars kunnen gewoon een beetje voorstellen, dass wir nu een kleine Mindmap kreieren samen. Was war denn, Nele, bei dir noch vielleicht, bevor du dich mit der Bachelorarbeit so intensiv damit auseinandergesetzt hast, so die ersten Gedanken zum Thema Stickstoff, vielleicht auch deine persönlichen Erfahrungen damit oder so?
Also ich komme aus Münster, aus einem relativ ländlichen Bereich, Gievenbeck, und bin auch zwischen Bauernhöfen aufgewachsen. Ich selbst oder meine Familie hatte keinen, aber wir sind da immer zwischen aufgewachsen, dementsprechend kenne ich den Dünger ganz gut. Also Dünger ist halt ein relativ großes Thema, was Stickstoff angeht oder auch das Thema. Und da habe ich die persönliche Erfahrung gemacht, dass man das ja auch so am eigenen Leib immer mitbekommt, wenn man auf dem Land ist. Und es ist halt interessant, dass wenn man sich fragt, wo kommt das eigentlich alles her? Also so viele Tiere habe ich gar nicht gesehen, dass das alles produziert wird. Und irgendwie da waren schon immer so die persönlichen Erfahrungen, dass man sich gedacht hat, oh Gott, also wie kriegen die das denn überhaupt alles hin, auch mit der Ernte und diese ganzen landwirtschaftlichen Aspekte waren schon das, was mich immer, was ich bewundert habe irgendwie und was ich mich auch relativ stark dann interessiert hat, wie auch alles zusammenhängt. Nicht nur die Höfe, sondern auch, wie kommen die Lebensmittel in die Lebensmittelläden und dieser ganze Kreis, der sich dann schließt. Das war so das, was mich bei Stickstoff, glaube ich, unbewusst immer so ein bisschen, also das habe ich nicht mit Stickstoff assoziiert, aber das war, glaube ich, das, was mich da auch immer ein bisschen beschäftigt hat.
Mhm. Und wenn du dann sagst, das hast du noch nicht direkt mit Stickstoff assoziiert, was waren dann so die ersten Begriffe oder Themen oder Situationen vielleicht auch, die du in dem Zusammenhang noch im Kopf hast?
Also erstmal Bauern, also sehr gesellschaftlich, die Menschen dahinter und auch einfach die Sicht. Also man kriegt natürlich irgendwie, je älter man wird, die politischen Maßnahmen, Meinungen, alles, was auseinandergeht, irgendwie mit und diesen ganzen Diskurs. Aber wenn man halt mit den Menschen irgendwie dann auch spricht, die das betrifft, so im Umfeld oder so, die dann auch wirklich aktiv sich daran halten müssen und ne, diese ganzen Vorschriften quasi bekommen und sagen, das ist komplett fiktiv, was sich da vorgestellt wird. Und ja, einfach den Ärger auch mitbekommt, auch in Deutschland, auch wenn es gar nicht so sichtbar ist in der Gesellschaft.
Mhm. Ja, spannend. Also Nele, gewoon om dat even een beetje te vertalen, heeft vroeger al veel te doen gehad met boeren, omdat ze gewoon tussen boeren opgegroeid is en... Ja, maar vind vandaag ook rondom het thema stikstof gewoon belangrijk met de mensen die dat betreft te praten en hun perspectieven in de discussie te horen en te zien. Tom, hoe is dat bij jij? Wat wil jij op onze mindmap dan schrijven? Wat zijn jouw eerste gedachten bij het thema stikstof?
Ja, het is een ontzettend actueel onderwerp natuurlijk. Ik sluit me ook aan bij Nele, wat ze zegt. Het is een complex. Veel actoren komen erbij kijken. Het is ontzettend urgent. Je slaat het nieuws, de kranten open in Nederland en je hebt elke dag, staat er wel iets over stikstof, beleid daarover. Want het heeft een impact op heel veel bevolkingsgroepen ook. Inderdaad, op boeren, op mensen die huizen willen bouwen, infrastructuurprojecten. Dus het is echt een complexe case die een impact heeft, in ieder geval in Nederland op veel mensen, in Duitsland ook. Maar het is complex, maar interessant. En nu vooral, het is actueel. Het kabinet in Nederland is ook gevallen bijvoorbeeld. Hoe gaat het nu verder met de stikstofmaatregelen? Dat is allemaal wel ontzettend actueel.
Mm-hmm. Ik moet zeggen, bij mij is het ähnlich wie bij euch. Het is een mega actueles thema. Maar dadurch, dat ik hauptsächlich in Deutschland ben en lebe... Null in meinem Alltag, außer ich, fahre mal nach Holland zu meiner Familie und da bin ich irgendwie und dann kommt das mal auf den Tisch, aber das sind auch keine Buren, sage ich mal, die davon direkt betroffen werden in dem Sinne. Woran ich mich direkt erinnert habe, als ich hörte, diese Folge geht über Stickstoff, war eine Situation, da bin ich mit meinen Freundinnen auf Weg gewesen von Deutschland nach Nederland an der Küste, wie ein bisschen... vakantie maken en dan zijn we op de A3 geweest en ineens ging niks meer. We moesten staan en dan stonden daar gewoon de boeren met de omgedraaide vlaggen en hebben alles dicht gedaan. En dan mijn vriendinnen zo, wat hebben ze? Wat is het probleem? Ik weet het niet. En ik had wel gehoord dat dat een keer gebeuren kan, maar wist ook niet waarom nu precies. En dat is zo één situatie die ik daarmee verbind. En de andere is dat ik afgelopen zomer een event over een goede project over de renaturering van de dinkels zou modereren bij Gronau Lossen. En het zou gevierd worden dat de renaturering gelukt was en zo. En 2 dagen voor het event hadden wij een Zoom-conferentie nog een keer. Omdat het misschien zou kunnen zijn dat boeren op dit event, omdat het gewoon öffentlich was, kunnen komen. En ja, daar gewoon zouden protesteren willen, misschien. En dan moesten wij het erover hebben. Wie reageren we, wenn dieses event, was eigenlijk niet direct met stikstof te doen had, aber van den Bauern genutzt wird, om dat als Fläche te hebben voor deren Meinung en Perspektive en Proteste. Dat zijn zo de dingen die ik echt zelf beleefd heb, die zo'n beetje met de hele discussie die al lange tijd eigenlijk in de wereld staat, of tussen in Duitsland en Nederland, ik zo erlebt heb.
En ze stonden waarschijnlijk op die snelweg ook omdat dat auto's die dragen daar ook bij natuurlijk aan stikstofuitstoot, denk ik. Dat ze die plek hebben uitgekozen om daar te protesteren. En dat is wel vervelend natuurlijk als je onderweg bent en je wil ergens naartoe. Dus het zijn verschillende partijen met veel met verschillende belangen. Maar het is lastig om dat inderdaad heel duidelijk te hebben. Dus vaak als ik daarover spreek op verjaardagen en zo, dan is dat ook lastig om dat helemaal in detail uit te kunnen leggen hoe het precies werkt. Dus daarom, sommige mensen zeggen ook wel, volgende onderwerp. Maar het is wel ontzettend belangrijk om erover te spreken, denk ik.
Mega goedes beeld was te zeigen, is zo op een geburtstag, wenn man zo samen zit, daar komt dieses thema stikstof en es gibt halt immer welche die... lesen die und die Zeitung und haben deswegen eine Perspektive, sind vielleicht selber gar nicht in dem Sinne betroffen. Dann gibt es andere, die sagen, ne, nächstes Thema bitte. Ja. So oder so ist das Thema ja in der Welt. Nele, welche Wahrnehmung hast du da so jetzt, durch wie du dich da intensiver mit beschäftigst?
Also vor allem in Deutschland finde ich, die Wahrnehmung ist noch viel zu gering. Also jetzt, wenn man sich intensiver mal mit dem Thema beschäftigt und mich gucken immer alle ganz komisch an, wenn ich sage, ich schreibe mein Thema oder meine Bachelorarbeit über Stickstoff. Und dann sage, das ist der mediale Kontext, also wie das überhaupt in Deutschland repräsentiert wird in den Zeitungen, weil ich jetzt speziell Tageszeitungen mache. Und wenn man an Stickstoff in Deutschland denkt, geht es eigentlich immer eher so um Autos. Ja. So wie du auch schon gesagt hast, dass Autos, ich meine, das trägt alles dazu bei, Industrie trägt genauso dazu bei, aber Autos ist halt Deutschland der Autostaat, der quasi daran was ändern muss, aber dass Stickstoff eigentlich viel mehr aus der Landwirtschaft kommt, finde ich ganz interessant, dass das so gering wie möglich gehalten wird in den Zeitungen, obwohl es ein riesengroßes Thema sein sollte, wenn man es mit Niederlande vergleicht, wo gerade, wie du sagst, die Regierung abgetreten ist, was ein riesengroßer Grund dafür war, finde ich das Wahnsinn, dass das irgendwie in Deutschland so ein unbekanntes Thema ist.
Und da stellt sich doch die Frage, warum? Also warum ist dieser Unterschied so? Und wir wollen ja auch ein bisschen über das Vergleichen zwischen Stickstoffthema in Deutschland und Nederland praten. Darum frage ich nu gewoon, omdat jullie allebei ja echt wel in het thema zijn. Tom, wat heb jij aan de Nederlandse kant voor een, zeg maar, inleiding in dat thema? Wat is in Nederland, wat gebeurt er actueel en wat zijn de problemen?
Dat er in Nederland andere stikstofnormen worden gehanteerd dan in Duitsland. Dus in Duitsland ligt er een hogere norm, dus dan mag meer uitgestoten worden voordat je die drempel passeert. En in Nederland wordt bij elke uitstoot wordt het gemeten en volgens het beleid mag je niet te veel uitstoten.
Das fand ich auch ganz spannend, als ich so ein bisschen recherchiert habe, dass einfach, ich dachte, das wäre einfach so, dass man eigentlich europäische Normen hat und da müssen sich halt alle nachrichten, weil wir haben ja alle ein Ziel und fertig. Aber es ist halt überhaupt nicht so, weil in Holland, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es so, da wird, wenn zum Beispiel jemand sagt, ich möchte hier und da ein neues Wohngebiet oder ein neues Haus bauen, dann wird erstmal im Umkreis von 25 Kilometern von diesem Punkt geguckt, wie da schon der Stickstoffausstoß ist. Das heißt, wenn du das zum Beispiel hier an der Grenze machst, wird auch rüber geguckt nach Deutschland. Wobei ja in Deutschland gar nicht so darauf geachtet wird, wie viel Stickstoff da schon ausgestoßen wurde im Vergleich zu den Niederlanden.
Ja.
Sodass du in Holland manchmal auch die A-Karte dann in dem Sinne hast und weil die Deutschen da nicht so drauf achten, ja viel schneller gesagt, nee, das geht deswegen auch nicht. Beziehungsweise so, wie Tom auch sagt, weil eben das Land auch kleiner ist, gibt es da einfach viel weniger Spielraum.
Ja, ich glaube, das, was man in Deutschland dann ganz gut vergleichen kann, ist diese Ungleichverteilung. Also in Deutschland hat nicht jede Region die gleichen Probleme mit Stickstoff. Und weil Deutschland ja auch vieles von Bundesland zu Bundesland auch ganz gerne mal macht, geht da dann auch, glaube ich, viel verloren. Und das Problem ist halt, dass es Gebiete gibt, wo einfach der Stickstoffausstoß so riesig ist. Also durch meine Recherche habe ich jetzt so ein bisschen rausgefunden, also Magdeburg zum Beispiel oder im Umkreis von Magdeburg, ist der Stickstoffausstoß 7-mal so hoch wie der eigentliche Wert, den man darf. Und dann gibt es aber Gebiete, wo man am Nullpunkt ist. Und das ist halt das Problem, dass vor allem, wie gesagt, wenn man die Landwirtschaft nimmt, dass da super gedrungen ist, so wie du das auch gesagt hast, die Niederlande haben das Problem halt allgemein, weil sie flächendeckend einfach kleiner sind. Aber Deutschland ist das Problem einfach, dass es super viele Punkte gibt, wo es brenzlig ist, die sich aber nicht umverteilen lassen, weil man kann ja nicht plötzlich einem Bauern sagen, der in Münster seinen Hof hat, ja, du kannst ja hier Mecklenburg-Vorpommern, da haben wir noch ein Stück Land, da kannst du deine Kühe hinstellen.
Weil nimm deine Familie und alles mit.
Ja, oder nur die Hälfte, weil dann passt es sich ja, gleicht es sich ja aus. Das ist ja nun mal dieses Fiktive, was man sich oft denkt. Und das ist, glaube ich, auch das Problem in Deutschland, was im Diskurs ist, dass diese Gesetze gemacht werden. Die werden den Leuten vor die Nase gesetzt und auch in den Niederlanden. Das sind politische Entscheidungen, die getroffen werden. Aber wie die Realität am Ende aussieht und wen das am Ende betrifft, wo es ankommt, das ist, glaube ich, das, wo es hängen bleibt und was die Bauern in beiden Ländern einfach so aufbringt. Man kann ja nicht sagen, ihr reduziert jetzt euren Hof um die Hälfte, aber bitte leistet den gleichen Ertrag, weil wir sind darauf angewiesen. Also die Hälfte der Weltbevölkerung wird durch Mineraldünger versorgt. Also wenn man sich das vorstellt, dass man den reduziert, wo bleibt's und wo kommt's hin? Also.
Ja, ich fand het inderdaad ook wel interessant over die, dus wat je zei van op Europees niveau worden dan richtlijnen gehanteerd. En dan vervolgens Duitsland gaat daar anders mee om dan Nederland bijvoorbeeld. Dat is wel interessant, dat daar niet uniformiteit plaatsvindt. Wat ik ook heb gelezen is dat de Nederlandse aanpak ook getest is bij de hoogste rechter, Raad van State. En toen zijn ze er eigenlijk achter gekomen, ja, het voldoet niet aan alle eisen. Dus moest het nog meer aangescherpt worden.
Nog strenger dan. Ja.
En als zoiets in, voor zover ik weet, is dit nog niet in Duitsland gebeurd. Deze check op het hoogste, bij de hoogste bestuursrechten. Maar als dat zou gebeuren, zou dat ook kunnen betekenen dat Duitsland misschien zegt, hey, we gaan ook wat strenger hanteren. Dus dat vond ik nog wel een interessant Duits-Nederlands perspectief. En daarbij dat het ook de grenzen over kan waaien, de stikstof. Dus dat het dat boeren in Nederland zitten en die moeten zich houden aan bepaalde regels. Maar dan zeggen ze, ja, wat als ik mijn boerderij een kilometer verderop zet over de grens? Wat gebeurt er dan bijvoorbeeld? Mag ik dan wel gewoon mijn werk doen? Dus ja, die grens, dat is dus nog wel iets waar mensen in de praktijk mee te maken hebben, ook op het gebied van stikstof.
Ik wou net zeggen, dat is dan ook een beetje meer dan dit. Daar zie je, of daar voel je de grens nog meer dan in andere onderwerpen. Als ik dat nu vergelijk, we zijn hier vandaag bij een opnamesdag, zeg maar, voor de Stampodcast. En de andere twee afleveringen die we hadden, was dan meer zo, ja, eigenlijk bestaat de grens helemaal niet meer, alleen maar in onze hoofden. Maar hier is het ja wirklich zo, also, het is ja wirklich unterschiede. Der Grenze entlang. Und das macht es ja dann auch schwierig.
Ja, und wenn man halt auch überlegt, die Grenze ist zwar nicht sichtbar, also es gibt ja keinen Cut, wo man macht, und speziell halt auch das Wasser, was das angeht, ne? Also das Problem,
fließt.
Das fließt und es fließt. Das Wasser kennt die Grenze nicht. Und das wird auch immer vergessen, dass man halt die Grenze merkt in den unterschiedlichen Regelungen, so wie du sagst. Aber am Ende führt es ja doch trotzdem irgendwie alles zusammen und der Boden hängt miteinander zusammen und so. Und die Niederlande gucken dann rüber und sagen dann, ja, wir leisten hier und wir leisten. Und die andere Seite leistet aber nicht, weil sie quasi bessere Möglichkeiten hat. Und das ist ja auch irgendwie dann ein Frust und ein Ärger, den ich auch absolut verstehen kann, der dann ja auch irgendwie diesen grenzüberschreitenden Diskurs auch wieder anfeuert, wenn man sich so
und
denkt.
Und schwierig macht.
Und schwierig
Thema,
macht,
ja.
Extrem, weil die Bauern in Deutschland ja auch, oder generell Deutschland sagt, ja gut, wir dürfen so hoch, wir können so viel, warum sollen wir es nicht machen? Weil die Grenze nebenan halt Probleme damit hat, sozusagen. Mhm. Ja.
Ja, en Nele, ich war so benieuwd, je bent dann bezig mit je Bachelorarbeit, du schreibst deine Bachelorarbeit. Mhm. Siehst du schon jetzt Unterschiede in der Berichterstattung zwischen den Niederlanden und Deutschland? Gibt es einen anderen Fokus zum Beispiel? Geht es in den Niederlanden zum Beispiel mehr über Infrastruktur, das Bauen von Häusern und in Deutschland mehr über Nitrat zum Beispiel? Oder bist du noch nicht so weit in deiner Research, dass du das sagen
kannst? Also ich bin jetzt noch nicht so weit, dass ich alles überblickt habe, so, aber das, was ich gelesen habe, weil ich halt schon die größten Tageszeitungen analysiere, jetzt nicht unbedingt so grenznah, aber was man halt merkt, ist, dass Stickstoff in Deutschland erstens viel weniger diskutiert wird in den Zeitungen und speziell dann auch ja mehr so dieses Tierwohl, also nicht unbedingt. Also es ist wichtig, es steht mit dem Klimawandel schon in Bezug, aber es geht auch ganz viel ums Tierwohl und darüber beschweren sich auch die Menschen, die das halt betreiben sozusagen, dass dann halt quasi der Betrieb halbiert wird, der des Tieres wegen, weil die Tiere mehr Quadratmeter pro Tier brauchen. In den Niederlanden ist es aber, es wird halbiert, weil der Ausstoß zu groß ist. So. Und das sind zwar zwei verschiedene, komplett verschiedene Gründe, die aber irgendwie zum gleichen Ziel führen sollen. Und das aber viele Blickwinkel gar nicht so gezeigt werden, die da auch dranhängen. Und das fand ich stand jetzt ganz interessant, dass es wird zwar ähnlich berichtet, in den Niederlanden ist aber zum Beispiel mehr Wut auf die Politik. Also es wird ein Gesetz erlassen, das wird dann aber direkt wieder verabschiedet, 2-3 Jahre später, das war ja 2019 so und so. Und das fand ich ganz interessant, dass es gesellschaftlich schon irgendwie den Blick dafür gibt, aber in unterschiedlichen Mengen. Also die niederländischen Zeitungen sind viel voller mit der Thematik als die deutschen.
Wenn wir grundlegend noch einmal, weil Tom das an het begin gesagt heeft, das sind verschillende punten in de gesellschaft die daar mee te doen hebben. Het zijn niet alleen maar de boeren die dann gezegd krijgen, nee, jij stoot te veel uit, dicht. Het geeft jouw boerderij gewoon niet meer. Dat zijn ook andere bereiken in de gesellschaft die ermee te doen hebben. Welche sind das noch? Vielleicht können wir das mal mit aufzeigen.
Ja, das können wir natürlich zusammen machen. Ja, ich denke, ja, du kannst anfangen.
Also ich glaube auch ganz ehrlich, einfach die Lebensmittelbranche. Dadurch, dass jetzt alles sowieso teurer wurde durch die Inflation, wird ja auch die Energieproduktion teurer. Es wird teurer, Rohstoffe quasi zu gewinnen. Und all das führt auch dazu, dass es am Ende sowohl für uns teurer wird, also quasi
Verbraucher?
Die Verbraucher, die Endverbraucher von diesem ganzen Kreislauf, aber auch quasi für die Produzenten. Und das ist alles, hängt ja alles in irgendeinem Kreislauf zusammen. Das ist ein Rattenschwanz, der wird immer länger und hört nicht auf. Mhm. Würde ich so in Deutschland zumindest auch so sehen.
Ja, ja, es gibt natürlich dann auch noch die Bauern, die ein wichtiger, ja, die ein wichtiges Spiel sind in der ganzen Geschichte. Und es gibt die Politik, die nationale Politik, lokale Politiker. Es gibt auch zum Beispiel ja, Naturbeschreibungsorganisationen, Naturschutzorganisationen, Greenpeace zum Beispiel, die auch natürlich sagt, hey, Regierung, das sollen noch mehr Maßnahmen kommen, zum Beispiel. Ja.
Was ist mit, omdat je dat aan het begin zei, sorry dat ik je onderbreek, maar met dit wonen en woonplaats en mensen die willen bouwen, hoe hangt dat samen met het stikstofthema?
Ja, dus door de stikstofaanpak in Nederland weet ik dat ook heel veel bouwplannen stil komen te liggen of kwamen te liggen. Waardoor, ja, het probleem is in Nederland dat het echt een wooncrisis is. Er zijn veel te weinig huizen voor de mensen die hier wonen. En daarvoor moeten heel veel bijgebouwd worden. En daar is in het kabinet ook besloten, we gaan veel meer bijbouwen. Alleen het probleem is nu met stikstof. Dat ze zeggen, ja, al die bouwplannen, dat draagt ook bij aan het stikstofprobleem. Dus daar moeten wij iets mee doen. Als we bijvoorbeeld, dan moet er bijvoorbeeld gelet worden op die Natura 2000 gebieden. Is dat daar in de buurt? Ja of nee? Kunnen we daar toch nog bouwen? Kunnen we bijvoorbeeld zeggen waar die huizen worden gebouwd? Mensen kunnen daar in plaats van 80, 60 kilometer per uur rijden. Zodat er minder stikstof daar wordt uitgestoten. En daar zijn ze dan ook wel mee bezig om te kijken. Ja, hoe kunnen wij toch bouwen? Ondanks alle stikstof. Ondanks het stikstofvraagstuk.
En dan is het soms ook zo dat er bijvoorbeeld gekeken wordt of misschien ook een boer in de buurt waar gebouwd werden zou, daar weg kan? Of wat is dan ook soms, waarom komt het dan zover dat boeren echt horen, het zal beter zijn als jij alles stopt wat je doet?
Ja, ja, een gedeelte van die Nederlandse beleid is om boeren uit te kopen. Dus om ze geld aan te bieden en te zeggen, ja, als je ermee ophoudt, dan geven wij jou een vergoeding daarvoor. En op die manier heb je dan minder stikstofuitstoot. Anderzijds zou je ook kunnen zeggen, wil het meer circulair maken. Je kunt ook zeggen tegen boeren, je kunt op je eigen land bijvoorbeeld, je gebruikt het mest van de koeien voor de planten. Het water, dat haal je zelf bijvoorbeeld uit de grond. Dat je alles wat je doet op een boerderij, dat het daar ook gebeurt. Dat het meer circulair wordt. Mm-hmm. Dat zou natuurlijk ook een oplossing zijn om daar bijvoorbeeld dat te subsidiëren. Om de boeren te zeggen, hey, koop jullie niet uit. Maar we denken mee in hoe jullie nog duurzamer en circulairder om kunnen gaan met het stikstofvraagstuk bijvoorbeeld.
Ik vind dat totaal spannend, dat het in Holland zo... schon, also es wirkt ja auch wirklich so, dass da schon viel bewusster irgendwie ist, was da alles zusammenhängt. Ja. Weil ich jetzt als Deutsche, die ja auch in den deutschen Medien arbeitet, so haben wir jetzt noch nicht so viel darüber berichtet, ehrlich gesagt, über diese Zusammenhänge, oder? Nee, was meinst du?
Nee, das finde ich nämlich auch. Und ich finde halt das so interessant, dass es in den Niederlanden halt offensichtlich das, also ein extrem wichtiges Thema ist, dass selbst der Staat jetzt zu den Bauern geht und sagt, wir kaufen euch den Bauernhof ab, damit wir an dieses Ziel kommen, weil sonst man das Ziel 2030, 2050 nicht erreichen kann. Mit dem Blick auf die Zukunft, Klima und so. Und das finde ich halt einerseits erschreckend, dass halt, es ist ja jetzt nichts Neues, das Thema eigentlich. Also ist vor 50 Jahren ist schon festgestellt worden, wenn wir so weitermachen, wie wir jetzt weitermachen, dann fliegt uns das Ganze irgendwann um die Ohren. Und das finde ich, dass es jetzt so erst in den letzten, ich nehme es jetzt erst in den letzten 10 Jahren vielleicht wahr, auch Klima, das ganze Klimathema. Und jetzt plötzlich muss alles runtergefahren werden. Es muss jetzt was passieren. Und das hätte aber ja alles schon längst passieren können. Aber es lief gut. Ne, irgendwie alle waren irgendwie eine Zeit lang mit anderen Themen beschäftigt. Es gab auch viele andere wichtigere Themen, aber trotzdem hat man schleifen lassen. Und jetzt müssen plötzlich die Endverbraucher wie auch die Anfangsproduzenten zusehen, wie sie das halt handhaben. Und wenn sie es nicht handhaben, kommt der Staat mit einem Angebot und sagt, wir kaufen euch den ab. Ich glaube, es sind auch relativ gute Angebote, wenn ich das jetzt so, ich habe keine Zahlen im Kopf, aber die Bauern stehen halt dann davor, entweder wir geben jetzt quasi unseren Hof ab.
Der ja vielleicht auch schon seit Jahren geführt ist, genau, von der Familie. Das ist ja auch was Emotionales, ne? Also das, ja, ist, das klingt alles so, wir müssen Zahlen einhalten, ihr kriegt Geld dafür, seid zufrieden.
Ja.
Spannend, also da hängt ja viel mehr Emotion auch, ja, dran, als man jetzt so, genau, informativ einfach nur darüber spricht.
Genau, und das vergisst man und geht verloren, glaube ich. Und dafür sind ja dann die Medien auch irgendwie da, die zeigen, wie es halt läuft mit Interviews oder sonst was, was man so liest. Und das bringt es einem ja wieder näher, dass das Thema einfach jeden betrifft. So. Und deswegen ist es halt so ein Thema, wie du sagst, wenn man irgendwie am Tisch sitzt und man spricht drüber, die einen haben halt die Meinung, die anderen haben eine andere Meinung, die anderen beschäftigen sich überhaupt nicht damit.
Weil die das gar nicht sehen.
Weil sie es nicht sehen und nicht verstehen, was ich auch verstehen kann. Also man muss sich da auch schon erstmal mit beschäftigen und einlesen, so ein bisschen, um zu verstehen, wieso das so dringend ist und wieso solche Maßnahmen jetzt kommen.
Ja. Ja, und auch natürlich, es ist wichtig, um dann auch grenzüberschreitend voneinander zu lernen, dass man sagt, dass auch hier die lokalen Akteuren miteinander sprechen und Informationen austauschen, dass die stattfinden zum Beispiel. Das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. In Nederland zijn al meer maatregelen voor stikstof genomen dan in Duitsland. Misschien kunnen ervaringen gedeeld worden op nationaal niveau, op regionaal niveau. En daarom is dat inderdaad ontzettend belangrijk, omdat het iedereen aangaat.
Ja, ik wou nu ook verder gaan bij dat thema om gewoon... Ik geloof, we hebben nu goed een beeld getekend over wat is eigenlijk het thema? Wat is het probleem en wie is betrokken? Of wer leidet halt auch einfach oder eben auch nicht? Oder wer fühlt sich angesprochen oder auch nicht? Welche möglichen Lösungen gibt es denn? Also da müssen wir ja jetzt auch keine Lösung für finden, aber was ist so in der Welt? Und Tom hat jetzt gerade schon gesagt, man kann ja auch mal grenzüberschreitend auch einfach schon voneinander lernen und vielleicht auch einfach in den Austausch darüber kommen. Also könnte man zum Beispiel einen deutschen und einen holländischen Bauern an einen Tisch setzen oder wen würdet ihr so zusammensetzen?
Ich glaube, ich würde auf jeden Fall das so ein bisschen mischen, das auf jeden Fall grenzüberschreitend sowieso mischen, aber ich würde auch einfach die Politik und die Bauern sind halt hier ein großes Thema, weil es nun mal der größte Einfluss ist darauf, aber ich würde einfach die es betrifft, zusammensetzen und die das halt veranlassen. Also das ist ja auch der Ruf von vielen Betroffenen, die sagen, ihr entscheidet das, aber ihr sitzt nicht am Ende. Also ihr wisst nicht, was ihr gerade entscheidet. Und das ist ja oft in der Politik so, dass das wird an der Politik kritisiert, dass man Dinge entscheidet, die einen selber aber gar nicht so betreffen. Und da würde ich, glaube ich, genau, und da würde ich die Diskussion einfach eröffnen und dass Leute auch wirklich mal sagen können, was sie, wie sie das beeinflusst und was wirklich die Fakten für sie selber, für die persönlich sind und auch, ne, irgendwie Vertretung für eine Gemeinde oder sonst was sind.
Ja, ich finde es wel interessant, omdat wir waren vorige week zondag bei het Fest der Kanelen in Nordhorn. En toen hebben wij ook een informatiestand daar gehad. En daar hebben de jongeren van Regio Youth hebben daar twee posters gemaakt. Eentje over stikstof, eentje over duurzaamheid. En toen hebben we ook verschillende politici uitgenodigd. Albert Stegeman, een Bundestag-abgeordnete. Moeilijk woord.
Schönes Duitses woord.
Ja. Bestuurder.
Ja, van de Bundestag. En er waren ook de burgemeester van Nordhorn die kwam langs. En ik merkte gewoon wel dat er ook de burger zelf, die kwam langs, de bezoekers, dat er gewoon heel veel behoefte is aan informatie. Hoe werkt het precies? Wat is het probleem? Wat gebeurt er aan de andere kant van de grens? Wat doen zij? Waar kunnen we van leren? Dus eigenlijk ook een beetje het bundelen van informatie en dat ook beschikbaar maken. En vervolgens ook inderdaad wat Nele ook zegt, actoren bij elkaar zetten. Het gaat iedereen aan. En om nog even helemaal terug te gaan naar het probleem zelf, stikstof. Want soms wordt er ook wel eens gezegd, ja, het heeft niet zoveel invloed. Ja, verandert het de natuur, ja of nee? Maar toch niet zoveel. Maar het heeft wel degelijk een invloed in die zin dat de hogere waarde van stikstof verandert. Bijvoorbeeld worden bepaalde bomen kaler of er komen er meer brandnetels bijvoorbeeld in plaats van orchideeën. En dat heeft natuurlijk ook weer invloed op de insecten die daarvan eten. En dan bijvoorbeeld vogels die insecten eten, heeft daar weer een invloed op. Dus het heeft best wel een impact op meerdere facetten.
Dichterbij dan je denkt misschien, ja, ook, hè? Ja. Zo in ons dagelijks leven.
Precies. Maar het is natuurlijk, daarbij moet er wel rekening worden gehouden met de verschillende actoren. Boerenbedrijven die natuurlijk ook, dat zijn familiebedrijven, liggen gevoelig. Dus het is een ontzettende complexe kwestie.
Also ich muss sagen, weil du das gerade gesagt hast, dieses Leute haben eigentlich Lust, sich damit zu beschäftigen, wenn jemand die Informationen aufbereitet, sodass sie die easy verstehen können und einfach sich schon mal so einen Zugang dazu haben. Da kann ich von erzählen, als ich jetzt ein bisschen recherchiert habe, bevor ich euch getroffen habe, bin ich auf der Euregio-Seite gewesen und habe mir wirklich einfach mal kurz angehört, dass im Ausschuss darüber gesprochen wurde mit einem Experten. Was der gesagt hat, war in, ich glaube, 3 Absätzen zusammengefasst. Und das ist so gesehen mit die Basisinfo, die ich erstmal hatte, mit der ich in dieses Thema gestartet und in die Recherche gestartet bin. Und das war einfach, da war ich sehr dankbar. Also es ist gewoon, ihr müsst, ich denke, auf verschiedene Plattformen und Levels sehen, dass Menschen sehen, da ist ein Thema. Und auch als ihr kein Boer und kein Politiker bent, het betrifft jou. Und jij bent dann eigentlich auch ein bisschen ja, verantwortlich, dass ihr jezelf informiert, um gewoon zu wissen, was kann ich misschien doen of ook niet.
En bevlogen studenten natürlich, zoals Nele, die een bachelor scriptie schrijven over deze onderwerpen. Dat is natuurlijk super. Ja, nuttig voor iedereen om daar wat meer over te lezen. Van hoe zit het in de nieuwsberichtgeving? Dus ja. Ik denk dat het zeer hilfreich is dat u dat ook macht. Ja. Und ich bin auch gespannt nach die Ergebnisse.
Ja, da bin ich auch sehr drauf gespannt. Ja. Aber was ich auch noch dazu sagen kann, ist, dass ich finde es ganz witzig, ich habe das Thema jetzt zwar in meiner Bachelorarbeit angefangen, aber irgendwie ist auch so meine ganze Familie schon involviert. Also ich habe erzählt, dass ich halt nach Artikeln suche und dann fing meine Mama an, ja, ich glaube, ich kann ja mal mitrecherchieren. So. Und dann ist sie auch mal so ein bisschen auf die Suche gegangen und hat sie mich irgendwann ganz entrüstet angerufen und hat gesagt, wieso ist das Thema nicht so groß? Also das ist ja super wichtig. Und mein Papa ist auch super interessiert. Also der hat sogar ein relativ breites Wissensspektrum irgendwie. Er weiß, dass das ein Thema ist. Aber auch er war dann so nach dem ersten Lesen meiner ersten Seiten war so, wie kann das in Deutschland, also dass das in den Niederlanden hier so grenznah so ist, das weiß man.
Aber es ist ja Holland.
Ja, genau, das ist ja Holland. Holland ist ja schön und süß und da kann man gut Urlaub machen, aber dass die halt solche Probleme haben und auch wir eigentlich die gleichen Probleme haben sollten, das ist halt witzig, dass wenn einer sich halt mal damit beschäftigt und ich meine, es ist nun mal ein sehr großes Thema gerade bei mir, womit ich mich viel beschäftige und dementsprechend auch mein Umfeld irgendwie, ne, damit.
Du nimmst sie mit.
Mitnehme, damit volllaber und irgendwie dadurch, dass ich auch so entrüstet teilweise bin, eröffnet man das Thema neu und plötzlich entsteht da ja auch wieder Interesse. Und das ist genau das, glaube ich, sobald ein Thema mal aufkommt und es gibt jemanden, der da irgendwie so ein bisschen informiert ist und halt wieder informiert, das ist ja diese Kette, Anstoßen, die man sich wünscht. Ja. So. Und es ist dann auch wichtig, glaube ich, nicht nur dieses oh, jetzt ist die A3 wieder dicht, weil die Bauern darüber fahren und dieser Ärger so ein bisschen darüber, sondern einfach zu wissen, das ist gut, dass die das machen.
Ja, das war tatsächlich auch meine Einstellung damals. Also ich stand da und meine Mädels waren so, oh toll, jetzt kommen wir noch später auf den Campingplatz. Und ich war so, ja, aber ich glaube, das ist ein goede Pers, of ein goede, die haben echt wel Argumente dazu, dat doen. Das tun sie nicht gewoon, omdat ze Sinn haben. Die haben, denke ich, auch andere Dinge eigentlich zu tun. Und spannend. Ich glaube auch dieses Betroffenheit auslösen durch Informieren. Also so dieses Merken, oh, es betrifft mich selbst auch, aber das weiß ich pass, als ich von jou, beispielsweise Tom, höre, dass als es mehr Stickstoff ist, dann kommen weniger Insekten, dann haben wir vielleicht über 3 Jahre kein Honig mehr, of was weiß ich. Und ich lust heel graag Honig und dann bin ich ineens betroffen of so. Heel belangrijk.
Oder keine Bäume.
Ja, es sind keine Bäume mehr, das ist auch eine große Veränderung. Was ich abschließend vielleicht sagen wollte, ist, ich glaube, die Euregio versteht sich in dem Zusammenhang sehr als informierendes Level, als informierendes Instrument und dementsprechend finde ich auch gut, dass wir jetzt gar nicht krasse Streitpunkte ausdiskutiert haben.
Nein.
Das müssen andere machen in anderen Formen, aber vielleicht haben wir ja den einen oder die andere ein bisschen informiert und Lust gemacht, sich da weiter reinzulesen. De Leuchtenaars, als jullie nu zeggen, ich finde das ein belangrijk topic, dann verder.
Ja, het is natuurlijk wel een ontzettend belangrijk onderwerp. Dat leeft ook onder jongeren, dat merk ik ook bij de Euregio Youth, stikstof, maar ook het heeft ook raakvlakken met duurzaamheid. We moeten voor onze wereld zorgen, maar we moeten ook rekening houden met de samenleving en met verschillende actoren. En om dat samen te brengen, dus economische groei, maar ook duurzaamheid, dat is een behoorlijke uitdaging, maar dat gaat ook wel de jongeren echt aan het hart, merk ik. En wat kunnen we zelf bijvoorbeeld doen om ook een klein beetje daaraan bij te dragen? Dat is natuurlijk ook iets van hoe eten we, hoe reizen we? ja, kunnen wij een bepaalde levensstijl hanteren om ook een steentje bij te dragen. Dat speelt ook onder de jongeren, merk ik. En dat bij de Youth Labs zijn we daar ook mee bezig met een stikstoflab. Dus om te kijken van hoe kunnen we dat thema verder oppakken. Moeten we dan verhalen bundelen, de mensen aanhoren, verschillende actoren aanhoren. En vervolgens met gebundelde informatie ook naar politici gaan om te zeggen, hey, dit speelt er. En ik denk dat is een beetje de rol die we ook voor ons zien. Dus de mensen aanhoren en informatie verzamelen.
Ja. En ook op de regio level, dat bedoelt dan ook met lokale politicussen bijvoorbeeld. Dat zijn niet altijd alleen maar zeg maar de heel hoge politicus die daar iets beslist. Maar dat begint ja al op lokale ebene.
Ja.
Vind ik denk cool.
En mochten de luisteraars zijn die denken, hey, ik vind dat ook een heel leuk onderwerp, ik wil daar ook aan meewerken, duurzaamheid, stikstof, dan sluit je aan bij de Regio Youth en praat over mee. We hebben verschillende onderdelen van de Regio Youth. We hebben de Youth Battle 1 keer per jaar, waar we ook projectideeën ophalen.
En ondersteunen als je wint.
Ja, ondersteunen. Je krijgt een geldprijs. Je kunt dat verder je kunt het verder ontwikkelen. We hebben de Youth Labs. Verschillende projecten worden daar ontwikkeld. We hebben een Youth Council. We hebben net even gepraat over contact met lokale politici. Dat gebeurt in onze Youth Council. En we hebben ook een Youth Communicatiegroep die dus de mensen informeert over waar zijn we mee bezig. En mm-hmm. Wat zijn grensoverschrijdende problemen? Wat leeft hier? Dus meld je aan. Dus dat is denk ik wel belangrijk. Ja. Dat was even de reclame voor Regio Youth.
Ja, op Deutsch heißt das, wenn ihr dabei sein wollt bei der Regio Youth, meldet euch. Ihr könnt, nein, aber es ist ja wirklich so. Also es fängt an bei sich informieren und auf einmal denken, ich will irgendwie was machen und vielleicht auch nicht nur in meinem Alltäglichen, dass ich kein Fleisch mehr esse oder anders lebe oder wohne, sondern man kann ja wirklich dann auch über die Regio Youth hier lokal grenzüberschreitend was verändern. Das finde ich auch immer sehr cool. Nele, du wolltest auch noch was sagen?
Ja, ich finde das eigentlich auch ganz cool und interessant. Ich habe da ja nur so angerissen, das Thema Regio Youth in meinem Praktikum, aber ich fand die Möglichkeiten halt echt ganz cool, zum Beispiel bei diesem Youth Battle oder Contest halt, dass man ist, es ist das Alter 15 bis 25, 18 bis 25 und da kann man ja schon Ideen haben und
recht zukunftsfähig.
Recht zukunftsfähig und dass man halt aktiv und irgendwie auch, auch irgendwie grenzüberschreitend den Kontakt findet und wenn man eine coole Idee hat, die gegebenenfalls so gut ist, dass man das gewinnt und dann auch weiter ausführen kann, dann hat man schon mal was geschafft in seinen jungen Jahren, würde ich so sagen. Und vielleicht wird ja die Stickstoffproblematik durch den Aurelio Youth Contest alles geregelt und gelöst.
Ja, wer weiß. Das wäre unser größter Wunsch. Ja,
goed idee, ja. Ja, het beste natuurlijk om, je bent Nele zelf ook bij de Regio Youth gezeten.
Ja.
Het beste is natuurlijk dat om het verhaal van de jongeren zelf te horen. Ja. Ik kan dat natuurlijk zeggen, maar de jongeren zelf die zijn nog belangrijk. Hè?
En, met 27.
Ja. dat is nog immers zeer, zeer jong.
Okay.
Aber dass wir hier auch die Möglichkeit haben, um darüber zu reden, dass du hier auch bist und Sina auch natürlich, dass wir hier das zusammen über dieses Thema reden können. Das ist ja klasse.
Ja, und in diesem Sinne eigentlich haben wir nur noch die Abschlussfrage. Ihr seid ja Leuchtenaars nach der Regio Stamm Podcast und iedereen weet, hier ist eine absolute Frage. Was sind jullie Wünsche oder Dromen für die Regio? Ich soll nur sagen, naast dass iedereen in der Regio Youth gerade. Was sind jullie andere Wünsche und Dromen?
Meiner ist tatsächlich so die Erfahrung, die ich jetzt auch gemacht habe, dass es einfach so ein bisschen im Hinterkopf der Leute bleibt, dass es das gibt. Also wenn man mal mitbekommen hat, wie viel das ändern kann und irgendwie auch helfen und verändern kann und was es möglich macht, ist es eigentlich Verschwendung, die Euregio nicht als Plattform zu sehen, wo man Veränderungen herbeiführen kann. Das fand ich, ist so ein bisschen unterschätzt, glaube ich, noch in der Region.
Ja, nou, voor mij geldt dat ik het ontzettend belangrijk vind dat ook jonge mensen op een jonge leeftijd al te maken krijgen met die Duits-Nederlandse samenwerking. Ik denk dat het ook goed is dat jonge mensen al in het onderwijs al te horen krijgen wat gebeurt er over de grens, welke initiatieven zijn er en op zo vroeg mogelijk leeftijd eigenlijk betrokken raken met de grensoverschrijdende samenwerking. Ik ben zelf ook in Duitsland gestudeerd. En ik vind dat, je hebt dat altijd super als een toegevoegde waarde gevonden. En de regio doet ook al heel veel natuurlijk. Er lopen heel veel projecten, er lopen heel veel initiatieven. Dat zou ik graag nog willen meegeven. Verdiep je een klein beetje in het buurland. En sluit je ook aan bij de regio.
Dat was dit. Kwam het heel schön. Tom, Nele, hartelijk bedankt dat jullie deel geweest zijn bij dit toch echt actueel en hard discussieerd thema stikstof. Vielen dank.
Ja, dank je. Wat zeer cool.
En als jullie zin hebben, dan luister heel graag nog naar andere afleveringen van de Euregio Stammpodcast. Also wenn ihr Bock habt und nicht jetzt allein schon Teil der Euregio Youth seid, ihr könnt auch einfach noch Euregio Stammpodcast weiter euch anhören. Wir würden uns freuen und können euch versprechen, es geht hoffentlich in Zukunft weiter mit dem Projekt. Bleibt doch einfach dran. Danke, dass ihr dabei wart und tschüss. Euregio Stammpodcast.